Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Es nimmt immer mehr zu. In der vergangenen Woche ist es mir erstmal so richtig aufgefallen, man hört fremde Sprachen hier um die Stadtkirche rum. Holländisch erkenne ich an den Lauten. Und Dänisch an der Sprachmelodie. Englisch erkennt man sowieso. Gibt es ja auch immer noch viel, trotz des Soldatenabzugs hier bei uns. Und dazu deutsche Dialekte von Bayern bis Sachsen klar zu erkennen. Es ist die Zeit der Durchreisenden. Das merkt man auch hier in der Stadtkirche selbst. Menschen, die auch mal mit Fragen kommen, neugierig die Kirche angucken. Es ist Ferienzeit und in einigen Ländern sind sogar schon die langen Sommerferien mitten unterwegs. Bei uns ist es bald soweit, in einigen Tagen. In den Ferien verreisen viele Menschen. Ein Freund erzählte bei einer Tageswanderung, ich bin kein Rucksacktyp. Es gibt ja so Leute, die Klamotten für jeden Wolkenwechsel mit sich schleppen. Dosen mit Stullen und Apfelschnitzen, Wasserflaschen und Gummibärchen, Ersatzstrümpfe und dicke Reiseführer. Und er sagt, das lasse ich alles zu Hause. Hier bei uns gibt es doch hinter jeder Kurve ein Gasthaus, in dem ich mich verpflegen kann. Und auf einer Wanderung brauche ich wirklich nicht mehr. Ein Radioreporter fragte vor einiger Zeit Passanten, was brauchen Sie im Urlaub? Und die Antworten waren ziemlich schlicht. Ein Buch, sagte jemand, also ein Buch für einen ganzen Urlaub. Das ist vielleicht ein kurzer Urlaub, aber einfach nur Ruhe, sagt jemand anders. Wird durch das Abstreifen des ganzen Alltagskrams vielleicht erst Raum geschaffen, um wieder durchatmen zu können? Was brauche ich im Urlaub? Oft weniger als im Alltag. Freie Tage sind nicht nur wichtig, um mir zu zeigen, wie wenig Kram ich wirklich brauche, sondern auch, um mich neu einzuordnen. Was ist dringend, nervig und erscheint unaufschiebbar, besonders nachts um 3, aber eigentlich gar nicht so richtig wichtig in meinem Leben. Und was ist dagegen wichtig, ganz wichtig, gerade für die Menschen um mich herum? Das gilt ja irgendwie auch für die Dimension des Glaubens in meinem Leben. Was ist wichtig? Wozu ruft mich Gott? Wir sind Menschen, die unterwegs sind, die auf der Durchreise sind. Das Volk Israel, dem wir das Alte Testament verdanken, hat diese Erfahrung auf eine alles andere als touristische Weise gemacht. Hunger trieb die 12 Stämme Israel nach unserer biblischen Überlieferung nach Ägypten in die Sklaverei. Bei den Josef-Geschichten kann man das nachlesen. Einige Jahrhunderte später war das Volk in die babylonische Gefangenschaft getrieben. Da geht es nicht nur um die Reise eines einzelnen Menschen oder um sonst vielleicht eine kleine Reisegruppe. Es geht um die Reise eines ganzen Volkes. Und wir haben eben diesen Abschnitt gehört aus dem Jesaja-Buch, wo aufgeschrieben ist, was Gott denen sagt, die unterwegs sind und nicht genau wissen, wo gehören wir nun eigentlich hin. Es sind die Worte Gottes an diese suchenden Reisenden, entwurzelt irgendwie, auf jeden Fall auf Gott angewiesenen Menschen, wenn er denen sagt, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Was für ein Bekenntnis. Gott sagt, ich bin für euch da, wenn ihr nicht mehr wisst, wo ihr hingehört. Fern von zu Hause fristen die Menschen ihr Leben im Exil. Sie haben Angst vor den neuen Herren in Babylon. Lohnt es sich überhaupt noch zu beten, wie wir es früher mal gemacht haben, am Tempel in Jerusalem? Nach und nach verstummen dann die Gebete. Und in diese Situation hinein sagt Gott, du kannst dich darauf verlassen, du bist mein. Ich bin bei euch, ich gehe mit. Als christliche Kirche haben wir dieses Predigtwort adoptiert. Gerade bei Taufen ist der Anfang des Predigttextes ein beliebter Spruch: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wie damals das Volk Gottes, so lassen wir uns allzu gern hineinstellen in die Segensspur Gottes. Und das gilt gerade in der Taufe. Und es gilt uns in dieser Zuspitzung auch ganz persönlich: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich bin gerufen, von Gott bekannt. In der christlichen Taufe bin ich von Gott angenommen. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Und wir wissen, der Lebensweg eines Menschen ist vom Moment der Taufe an mit Gott verbunden. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. In diesem Gottesdienst hören wir auf Gottes Wort. Wir feiern gleich miteinander das Mahl und im Anschluss an diesen Gottesdienst werden hier Kinder getauft. In Altenhagen heute Nachmittag noch, nächste Woche gleich noch jemand am Samstag. Die Taufe, das Wort, das Mahl, sie gehören zusammen und vergewissern uns hörbar und spürbar Gottes Zusage: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Sieh und schmeck, wie freundlich der Herr ist, möchte man ergänzen. Diese drei Dinge begründen die Kirche, so heißt es schon in unserer Ururkunde der evangelischen Kirche, dem Augsburger Bekenntnis, 1530, unterschrieben übrigens auch von Ernst dem Bekenner und vielen anderen Protestanten. Kirche ist da, wo Gottes Zusage einen Menschen erreicht: Du bist mein. Kirche ist da, wo Taufe, das Mahl und Gottes Wort die Gemeinschaft prägen. Gottes Liebe ist jedem zugewandt, eine Wegzehrung für die ganze Lebensreise, die wir während der lebenslangen Reisezeit dringend brauchen. Und umgekehrt, mehr muss denn auch nicht wirklich sein. Mehr kann sein, aber mehr muss nicht sein. Leichtes Gepäck, das gilt für die Kirche. Jesaja führt uns zunächst ganz an den Beginn unserer Reise erinnert, an den Moment des Entstehens unseres Lebens. Er spricht von Gott so, dass er sagt, er ist der, der dich geschaffen hat. Damit erinnert er an eine Wahrheit, die gelegentlich etwas verdunkelt wird. Es gibt da so zwei Schattenszenarien. Entweder der Schöpfungsglaube wird wie eine wissenschaftliche Welterklärung verstanden oder umgekehrt die Evolutionstheorie zu einem Glaubensartikel gemacht, sodass der Glaube damit ausgeschlossen scheint. Und das eine ist so falsch wie das andere. Gott ist nicht eine berechenbare Weltursache. Und wer an die Wissenschaft glaubt, statt sich auf kritische Prüfung einzulassen, macht die Wissenschaft zu einer Ideologie. Alles, was wir über die Anfänge der Welt und des Lebens wissen können, braucht uns nicht daran zu hindern, dankbar zu sein dafür, dass Gott das Leben erschaffen hat, Anfänger und Vollender unserer Welt ist und meines persönlichen Lebens. Ein Geschenk von Gott. Es ist die große, wunderbar fein gewebte Decke, in der unsere einzelnen Fäden zusammengefügt sind. Wir können vielleicht am Rande da einzelne Fäden bewegen oder vielleicht so ein Büschel, eine Handvoll Fransen zusammennehmen in die Hand und dann jeweils in drei Teile geteilt auch mal einen Zopf da am Rand der Decke machen, wie wir es als Kinder gemacht haben. Wir probieren uns aus in der Behandlung des Lebens, Diagnostik des ganz jungen Lebens oder auch im Untersuchen der Geheimnisse des Sterbens. Doch in christlicher Ehrfurcht vor dem Leben gibt es Grenzen vor dem selbstbestimmten Erschaffen von Leben oder seinem Beenden. Das ist, finde ich, neulich in dieser Bundestagsdebatte sehr feinfühlig ausgesprochen worden von ganz vielen Rednern. Aber einigermaßen ratlos, das will ich gerne hier zugeben, stehe ich denen gegenüber, die meinen, das Leben sei ein Privileg für sie und wenige andere, die ihnen sehr ähnlich sind, die sich komplett vor der Herausforderung verschließen, sich Menschen zuzuwenden, die hierher flüchten. Da muss man doch erst mal hinschauen. Natürlich braucht man gerechte Möglichkeiten, miteinander Lasten zu verteilen. Man muss im Gespräch bleiben mit anderen europäischen Ländern, mit den Bundesländern hier natürlich, mit den Regionen und Kreisen, alles richtig. Aber wer wie der Bürgermeister von Freital in Sachsen sagt, die Flüchtenden seien Glücksritter, die nach Deutschland kommen, um auf Kosten der Gemeinschaft ein sorgloses Leben ohne Gegenleistung zu führen, der entblößt damit nicht nur eigene Denkfaulheit, sondern hetzt schlichte Bürger auf. Kein Wunder, dass dort eine Unterkunft, in die Flüchtlinge erst noch ziehen sollten, schon vor deren Einzug in Brand gesetzt wurde. Nicht nur ein Biedermann und Brandstifter. Gott war bei seinem Volk, als es verbannt war, und er sagte ihm damals: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Wenn wir uns als Christen auf die Taufe berufen, vielleicht sogar einmal im Überschwang der Begeisterung sagen, es hätte ein christliches Abendland gegeben, wie können wir dann die Augen verschließen vor denen, die in großen Zahlen vertrieben werden, Wasser und Feuer für geringere Gefahren achten als das, was sie hinter sich lassen und sich bei uns Schutz erhoffen? Die Taufe, das Mahl und das Wort von Gott sind nicht nur Zeichen von seiner Zuwendung und seinem Segen in unserem Leben. Sie verbinden uns auch zu einer Dienstgemeinschaft. Wenn wir nachher hier in der Taufkapelle eine Taufe feiern, die von Mila als einem Taufkind, dann wird der Taufspruch von ihr sein: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und im Abendmahl hören wir gleich: Das tut zu meinem Gedächtnis. Und was ist das für ein Gedächtnis? Es ist die Erinnerung an den, der nicht nur im Urlaub mit leichtem Gepäck unterwegs war, der sich den Menschen in Not zugewandt hat und seine Geschichten, seine Heilungen, Gleichnisse und Merksprüche so zusammengefasst hat: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kann es eigentlich zuversichtlich weitergehen. Mit leichtem Rucksack lassen sich auch Steigungen gut bewältigen. Wir finden uns dann unter Gottes Schutz ein. Und ich bin gerne dabei bei den Getauften, bei denen, die das Mahl miteinander feiern und das Wort Gottes hören wollen. Bei Gott bin ich gut aufgehoben. Er kennt mich, kennt meinen Namen. Ich fürchte mich nicht. Von Jochen Klepper ein Schlusspunkt. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand. Ohne Gott ein Tropfen in der Glut. Ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwingen ruht. Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft. Amen.